Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: Zug fällt aus wegen eines unbesetzten Stellwerks. So eine Durchsage kennen Bahnreisende recht gut. Aber neben Stellwerken ohne Personal gibt es nun auch Debatten darüber, ob der Bahn ihr großes Zukunftsprojekt überhaupt gelingt, diese Stellwerke zu digitalisieren, nämlich. Dazu gleich mehr. Mehr auch zur Frage, wie groß muss die Furcht vor Deindustrialisierung wirklich sein? Zum Start aber ein Blick auf ein Problem, neben dem eigentlich fast alle anderen Probleme klein wirken. Hans-Joachim Viehweger.
Auch wenn im August kein neuer Temperaturhöchststand gemessen wurde, im Schnitt war es in diesem Sommer deutlich heißer als in den vergangenen 33 Jahren. Laut dem EU-Klimadienst Copernicus lag die Durchschnittstemperatur für die Monate Juni, Juli und August um 0,69 Grad Celsius über dem entsprechenden Vergleichswert für die Jahre 1991 bis 2020. In Europa lag der Wert sogar um rund 1,5 Grad Celsius über dem entsprechenden Wert. Regional gab es dabei Unterschiede, lagen die Temperaturen in Süd- und Osteuropa über dem Durchschnitt, bewegten sie sich unter anderem in den nordwestlichen Teilen Irlands und Großbritanniens, in Island und im Süden Norwegens darunter. Die stellvertretende Copernicus-Direktorin Samantha Burgess äußerte sich besorgt angesichts der Messungen. Sie rief dazu auf, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Andernfalls, so Burgess, würden temperaturbezogene Extremereignisse intensiver, mit noch verheerenderen Folgen für die Menschen und den Planeten.
So, nee. Hans-Joachim Viehweger war das. Temperaturrekord in diesem Sommer. Wie drei Wirtschaftsforschungsinstitute vor ihr hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung nun auch die Konjunkturprognosen gesenkt. Wobei mittlerweile hinter all diesen Vorhersagen ja nicht alleine die Sorge steht vor einer wirtschaftlichen Abschwächung, die es immer mal wieder mehr oder weniger deutlich gibt. Nein, die Befürchtung ist, es könnte sich um den Start in eine Phase wirklich gravierenden wirtschaftlichen Niedergangs handeln. Gregor Lischka dazu und warum das DIW diese Sorge so nicht teilt.
Wie andere Wirtschaftsforschungsinstitute zuletzt auch, musste das DIW seine Konjunkturprognose heute nach unten korrigieren. Statt einem Wachstum von 0,4% erwartet man für das laufende Jahr nun eine Stagnation von 0%. Geraldine Dani-Knedlik vom DIW kann dem Ganzen trotzdem etwas Positives abgewinnen.
Die Erholung ist nur aufgeschoben und nicht aufgehoben.
Denn vor allem der private Konsum werde sich schon bald positiv entwickeln.
Der Gamechanger ist hier, dass die Inflationsausgleichsprämie im letzten Jahr noch in einzelnen größeren Beträgen ausgezahlt wurden. In diesem Jahr allerdings sehen die Konsumentinnen und Konsumenten, dass sich ihre Löhne und Gehälter jeden Monat erhöht haben. Und das dürfte zusammen mit einer stabilen Inflationsentwicklung den Haushalten Zuversicht geben für die kommenden Jahre.
Zuversicht ist ein gutes Stichwort. Es ist fast schon auffällig, wie das DIW heute selbst angesichts nach unten korrigierter Konjunkturprognosen versuchte, Zuversicht zu verbreiten. Dabei gibt es doch Nachrichten aus der Wirtschaftswelt in diesen Tagen, die größer zu sein scheinen als die Nachricht selbst. Beispiel Volkswagen, eine Galionsfigur der deutschen Wirtschaft, die mit schwachen Absatzzahlen zu kämpfen hat und ankündigte, deswegen sogar Werke schließen zu wollen.
VW ist ein sehr gutes Beispiel, um den aktuellen Stand der deutschen Industrie darzulegen. Denn wir sehen eigentlich schon seit 2019, also vor der Corona-Pandemie, dass sich die deutsche Industrie auf einem Abwärtstrend bewegt.
Von Unterauslastung, sinkenden Marktanteilen, Umstrukturierungen war bei den führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstituten mit Blick auf die deutsche Industrie zuletzt die Rede. Geht da gerade ein Gespenst durch Deutschland? Das Gespenst von der Deindustrialisierung?
Deindustrialisierung ist jetzt ein großes Wort im Sinne von, die Industrie wandert völlig ab. Davon kann keine Rede sein.
Meint Stefan Kotz, Konjunkturforscher vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, kurz IFW.
Aber wir sehen schon, dass jetzt über die vergangenen 6-7 Jahre der Anteil der industriellen Wertschöpfung an der gesamten Wertschöpfung auffällig rückläufig ist. Und zwar über das hinaus, was man rein konjunkturell erklären kann.
Heißt, es liegt nicht nur an einer kurzfristigen Schwächephase der Konjunktur, sondern an strukturellen, langfristigen Problemen, die es den deutschen Kernindustrien, also eben der Automobilbranche, der Chemie und dem Maschinenbau schwerer machen, im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Vor allem die vergleichsweise hohen Energiepreise, wie auch die alternde Bevölkerung und der damit verbundene Fachkräftemangel spielen dabei eine starke Rolle. Geraldine Dani-Knedlik vom DIW Berlin teilt diese Analyse prinzipiell.
Allerdings malen wir das Bild nicht ganz so schwarz. Wir gehen schon davon aus, dass es auch zu einer merklichen Erholung in den kommenden Jahren kommen dürfte, was vor allen Dingen getrieben wird durch eine Erholung des weltwirtschaftlichen Umfelds.
Und das DIW lenkt den Fokus auch auf weitere Lichtblicke. Der Arbeitsmarkt erweise sich als robust, die zu erwartenden Zinssenkungen der EZB sorgen für bessere Finanzierungsbedingungen und auch die Wachstumsinitiative der Ampelregierung werde helfen. Auch Stefan Kurz vom Kieler IFW gibt zu bedenken, die deutsche Wirtschaft ist mehr als nur ihre Industrie.
Eine bestimmte Industriequote ist ja kein wirtschaftspolitisches Ziel, sondern die Wirtschaftsstrukturen, die müssen sich über Marktprozesse herausbilden.
Heißt, das wirtschaftliche Potenzial könnte sich auch einfach stärker in Richtung Dienstleistungsbranchen beispielsweise entwickeln. Es sind Argumente, die dem Gespenst von der Deindustrialisierung seinen Schrecken nehmen sollen.
Gregor Lischka war das. Eine Meldung stellvertretend für viele. Der Bahnverkehr zwischen Lippstadt und Hamm wird eingestellt. Das war am Dienstag. Erst heute sollten die Züge wieder fahren. Grund war ein defektes Stellwerk. Diesmal war ein Blitzschlag die Ursache. Es könnten aber auch andere Defekte sein oder schlicht fehlendes Personal. Die Stellwerke bei der Bahn, das ist bekannt, sind alt und unterbesetzt. Eigentlich soll ein großes Modernisierungsprojekt Abhilfe schaffen, aber es gibt Befürchtungen, dass daraus nichts wird. Darüber möchte ich mit Sebastian Engelbrecht sprechen, der aus Berlin Bahnthemen beobachtet. Aber zunächst, Sebastian, wir sind ja nicht alle Technik-Nerds. Was machen diese Stellwerke überhaupt?
Ja, Stellwerke sind die Schaltzentralen des Bahnbetriebs. Die Fahrdienstleiter stellen Weichen und können Gleise sperren. Sie überwachen vom Stellwerk aus die Sicherheit von Gleisabschnitten und auch von Bahnübergängen. Im Stellwerk laufen die Informationen zusammen, welche Gleise belegt und welche frei sind. Und vom Stellwerk aus wird auch geregelt, in welchem Abstand Züge auf einer Strecke hintereinander fahren dürfen. Kurz, es geht um die Koordination des Zugbetriebs auf den jeweiligen Strecken und es geht darum, die Sicherheit dieses Betriebs aufrechtzuerhalten. Und es gibt verschiedene Arten von Stellwerken, mechanische, elektromechanische und elektronische Stellwerke.
Und warum ist da die Digitalisierung so wichtig?
Ja, digitalisierte Stellwerke, das sind sozusagen die neuesten, können den Bahnbetrieb noch intelligenter regeln als die herkömmlichen. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn zwei Züge auf denselben Streckenabschnitt zufahren, muss einer anhalten und warten, damit der andere die Strecke befahren kann. Das Anhalten auf offener Strecke verlangsamt aber den Zugbetrieb sehr und führt zu Verspätungen. Und deshalb würde ein digitales Stellwerk dafür sorgen, dass der eine Zug zunächst langsamer fährt. Er erreicht den Gleisabschnitt, den beide Züge nutzen wollen, dann etwas später als der andere Zug. Und so können dann beide nacheinander auf dem Gleis fahren, ohne anzuhalten. Und es gibt kaum eine Verspätung. Insofern rührt diese Frage der Digitalisierung der Stellwerke an eines der zentralen Probleme der Deutschen Bahn, nämlich an das der Pünktlichkeit. Eine digitalisierte Organisation des Bahnbetriebs könnte den Betrieb deutlich pünktlicher machen.
Nun hat eine Recherche des SWR Zweifel daran geweckt, dass diese Stellwerke tatsächlich auf den letzten Stand der Technik, also auf den Digitalisierungsstand gebracht werden. Und die Bahn hat auch schon auf diese Recherche reagiert. Worum ging es da?
Ja, der SWR hat erfahren, die Bahn wolle zum Teil aus der Digitalisierung von Stellwerken und Strecken aussteigen. Diese Information stammt aus einem Arbeitskreis Bahnpolitik. Dort soll die Bahn nach Kenntnis des SWR gegenüber Vertretern des Bundes und der Länder den Ausstieg aus der Digitalisierung der Stellwerke angekündigt haben. Alte Stellwerke sollen demnach nicht durch digitale ersetzt werden, sondern durch herkömmliche elektronische Technik aus den 90er Jahren. In einer Pressemitteilung hat die Bahn heute beteuert, sie halte an der Digitalisierung von Bahnstrecken fest. Und ein Bahnsprecher, den ich heute angerufen habe, wollte sich dann zu dieser Frage leider nicht weiter äußern, mit der Begründung, dass sich der Aufsichtsrat des Unternehmens am 18. September mit diesem Thema befassen werde.
Nun ist das ja jetzt schon so, dass nicht nur alte Technik, sondern auch fehlendes Personal in den Stellwerken ein ganz entscheidendes Problem ist. Wie will die Bahn das denn in den Griff bekommen? Oder heißt Digitalisierung zugleich, dass man dann auch viel weniger Menschen in den Stellwerken braucht.
So könnte es sein. Also qualifizierte Fachkräfte fehlen der Bahn, wie in den meisten anderen Branchen natürlich auch. In diesem Sinne hatte der Personalvorstand der Deutschen Bahn, Martin Seiler, kürzlich gesagt, der Konzern treibe die Digitalisierung der Bahn in Deutschland voran, eben um den Arbeitskräftemangel auch in den Stellwerken auszugleichen. Und so wolle man mittel- bis langfristig mit weniger Personal auskommen. Und auch deshalb wäre es eigentlich schwer zu verstehen, wenn die Bahn jetzt einen Rückzieher machen würde und die Stellwerke nun nicht digitalisieren würde.
So ist dieses Thema Bahninfrastruktur und wie viel Geld bekommt die Bahn ja so ein Dauerbrenner. Muss man da den Eindruck haben, die Bahn will es auch, dass diese Diskussion so lange am Laufen bleibt?
Ja, also möglicherweise will die Bahn in der Haushaltsdiskussion auf sich aufmerksam machen. Es kann sein, dass das jetzt wirklich lanciert worden ist, um auf die Haushaltsverhandlungen in Berlin in der kommenden Woche einzuwirken. Dabei wird es sehr wahrscheinlich auch um die Digitalisierung der Bahn gehen. Die Botschaft der Bahn könnte sein, wenn der Bund uns nicht genug Geld für alle nötigen Sanierungen zubilligt, dann müssen wir eben Prioritäten setzen. Und das könnte bedeuten, dass man das Geld zunächst in die Strecken selbst steckt und erst in zweiter Linie in die digitalen Stellwerke.
Aus dem Berliner Landesstudio war das Sebastian Engelbrecht. Vielen Dank. Das Umweltbundesamt hat deutschen Konzernen die Ausstellung von sogenannten Klimazertifikaten verweigert. Im Juni war ein Betrugsgeflecht mit diesen CO2-Zertifikaten bekannt geworden, in das deutsche Mineralölkonzerne und auch andere Unternehmen verwickelt sein sollen. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt. Informationen dazu von Ruth Kirchner.
Um ihre gesetzlich vorgeschriebenen Klimaschutzziele zu erreichen, dürfen deutsche Mineralölkonzerne Klimaschutzprojekte im Ausland finanzieren und bekommen dafür für ihre eigenen Bilanzen sogenannte CO2-Zertifikate gutgeschrieben. 75 solcher Projekte gibt es weltweit, die meisten in China. Doch seit einiger Zeit stehen viele unter Verdacht, gar nicht das zu leisten, was sie versprechen oder schlichtweg nicht zu existieren. Deswegen hat das Umweltbundesamt jetzt in 8 Fällen deutschen Konzernen Klimazertifikate verweigert. Die Konzerne wollten sich damit ursprünglich 215.000 Tonnen CO2 auf ihre Klimabilanzen anrechnen lassen. Doch daraus wird jetzt nichts. Nach Angaben des Umweltbundesamtes wurden bei allen 8 Klimaschutzprojekten in China Unregelmäßigkeiten nachgewiesen. Genauere Angaben zu den Unternehmen und Projekten machte die Behörde auf Nachfrage nicht. Doch weitere Ermittlungen laufen bereits. Das Umweltbundesamt nimmt nach eigenen Angaben zunächst weitere 13 Projekte in China unter die Lupe, zusammen mit einer internationalen Anwaltskanzlei. Denn einfach sind diese Kontrollen nicht. Oft wird Kontrolleuren vor Ort der Zugang verweigert. Parallel ermittelt die Staatsanwaltschaft bei deutschen Unternehmen, die auf Umweltgutachten zu den umstrittenen Zertifikaten spezialisiert sind. Im Juli wurden mehrere Firmen in Bayern und Nordrhein-Westfalen durchsucht. Bundesumweltministerin Lemke von der SPD und das Umweltbundesamt stehen wegen mangelnder Kontrollen in der Kritik. Lemke sprach vor einigen Wochen von möglicher schwerer Umweltkriminalität und versprach Aufklärung. Weitere Projekte wird es vorerst nicht geben. Alle Neuanträge hat Lemke mit Wirkung zum 1. Juli stoppen lassen.
Ruth Kirchner war das. Seit Öl über die Meere transportiert wird, gibt es Tankerunglücke. Angefangen im Jahr 1907, als ein Tanker mit etwa 8000 Tonnen Leichtöl in Fässern nahe der Scilly-Inseln in Großbritannien in den Atlantik kippte. Um das 5-fache drüber lag die Menge an Rohöl, mit der der Tanker Exxon Valdez Ende der 80er eine Ölpest vor Alaska verursachte. Und der Tanker, der seit einem Beschuss der Houthi-Milizen Ende August im Roten Meer vor sich hinbrennt, der hat das Potenzial, die Exxon Valdez-Katastrophe sogar in den Schatten zu stellen. Anna Osius berichtet.
Satellitenbilder zeigen aus der Luft den Ort der drohenden Katastrophe. Immer noch scheint es auf dem griechischen Öltanker Sunion zu brennen. Das Schiff hat 1 Million Barrel Rohöl geladen. Noch sind die Tanks intakt, so Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh vor einigen Tagen. Es brennt an mehreren Stellen auf dem Schiff. Diese Feuer könnten sich ausbreiten und dann auch die Öltanks erreichen. Und wenn 1 Million Barrel Rohöl ins Rote Meer gelangen, kann man nur ein Wort dazu sagen: Katastrophe. Die Sunyun könnte zu einer der schlimmsten Umweltkatastrophen der Geschichte werden. Schlimmer noch als die Ölpest der Exxon Valdez, die 1989 vor Alaska verunglückte und bei der 40.000 Tonnen Erdöl in die Umwelt gelangten. Hunderttausende Tiere starben. In diesem Fall wäre das empfindliche Ökosystem des Roten Meeres betroffen, mit einmaligem Fischbestand und unzähligen Korallen. Und auch die Versorgung der eh schon bitterarmen Menschen im Jemen könnte betroffen sein, warnt Manfred Sanden von der Umweltorganisation Greenpeace.
Die Fischerei ist in der Region Hauptnahrungsgrundlage. Und man rechnet damit, es könnten bis zu 50% des Fischereigeschäftes gefährdet sein. Und das hat natürlich immense Folgen auf die Versorgungslage der Menschen dort.
Ein erster Versuch, die Sunyun abzuschleppen und die Feuer an Bord zu löschen, scheiterte vor wenigen Tagen. Auch greifen die Houthi weiterhin Schiffe im Roten Meer an. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist zurzeit im Nahen Osten unterwegs und thematisierte in ihrer Pressekonferenz in Jordanien die drohende Katastrophe.
Seit Tagen brennt ein griechischer Öltanker und droht, eine Umweltkatastrophe auszulösen. Das zeigt, wie wichtig weiterhin die EU-Operation Aspides ist, an der sich Deutschland beteiligt. Auch die regionalen Partner stehen hier in der Verantwortung, denn der Schutz der internationalen Schifffahrt und die Abwehr der Houthi-Aggression geht uns alle an.
Seit Monaten beschießen die Houthi aus dem Jemen Schiffe im Roten Meer aus Solidarität mit den Palästinensern in Gaza. Die Houthi fordern ein Ende der Kämpfe in Gaza und einen Abzug Israels. Nur dann würden sie aufhören, Frachtschiffe anzugreifen. Eine internationale Marineallianz und eine EU-Mission sind im Roten Meer unterwegs, um Schiffe zu schützen. Doch auch sie konnten den Beschuss der Sunyun nicht verhindern. Als der Öltanker am 21. August gleich mehrmals getroffen wurde, konnte zwar die Besatzung in Sicherheit gebracht werden, das Schiff aber trieb zunächst kommandolos im Meer und liegt jetzt vor der Küste des Jemen vor Anker. Die jemenitische Exilregierung in Aden appelliert an die internationale Gemeinschaft, bei der Rettung des Schiffes weiter zu helfen. Wir im Jemen verfügen nicht über die Mittel, um das Schiff zu retten, so Faisal al-Thalabi, Vorsitzender der jemenitischen Umweltschutzbehörde. Und die Lage des Schiffes erschwert den Zugang, da es sich derzeit in der Nähe des Hafens von Hodeida befindet, der unter Kontrolle der Houthi steht. Wir haben chemische Mittel zur Bekämpfung einer Ölpest und stehen in ständigem Kontakt mit maritimen Organisationen, um auf alle Entwicklungen vorbereitet zu sein. Wann und wie ein erneuter Versuch unternommen wird, die Sunyun zu retten, die Brände an Bord zu löschen oder das Öl abzupumpen, ist völlig unklar. Nur eines stehe fest, sagt al-Thalabi. Wenn das Schiff untergeht, das wäre eine Tragödie für den Jemen und für die gesamte Welt.
Der Bericht von Anna Osius. 100 Jahre alt wird in diesem Jahr die internationale Funkausstellung. Der Startschuss fiel am 4. Dezember 1924. Und schon da gab es 242 Aussteller, 180.000 Besucher auf einer Fläche von 7.000 Quadratmetern. Vor allem die Röhrenrundfunkempfänger faszinierten damals. Die IFA hat seitdem viel an Glanz verloren, wie fast alle großen Messen. Was aber weiter die Besucherinnen und Besucher anlockt, Jonas Waag dazu.
Schon seit Jahren liegt der Fokus der IFA, was ja mal für internationale Funkausstellung stand, auf Haushaltsgeräten. 70% der Besucher schauen sich neue Waschmaschinen, Öfen und Kühlschränke an. Auch dieses Jahr machen Miele, Siemens und Co. die Mehrheit der Aussteller aus. Bosch hat sogar das Finale von Deutschland kocht auf die Messe gelegt. Solche Aktionen zeichnen die IFA aus, sagt Geschäftsführer von Bosch Haushaltsgeräte Andreas Diepold.
Natürlich freut uns, wenn die Stände voll sind, wenn gebrutzelt wird, gekocht wird. Das ist natürlich schön und hier kann man unsere Produkte einfach am besten erleben und anfassen und dazu gehört eben auch Spektakel. Die Inszenierung hier zu erleben, wie wir die Produktvorteile veranschaulichen, dazu muss man tatsächlich hierher kommen. Das kann man nicht alles nur online machen.
Die Haushaltsgeräte auf der Messe werden, wie schon in den letzten Jahren, vor allem immer schlauer. Passend zum neuen Messenamen, Innovation für alle. Öfen können zum Beispiel erkennen, was auf dem Rost liegt und dementsprechend Garzeit und Temperatur vorschlagen. Viele Konzerne präsentieren ihre neuesten Smart-Home-Ideen, in denen alles mit allem verbunden ist und dabei idealerweise auch noch Energie gespart und für frischen Raumduft gesorgt wird. Aber auch wer wie früher einfach immer größere und flachere Fernseher bestaunen will, muss keine Angst haben. Besonders Hersteller aus Asien füllen ganze Hallen mit riesigen, hochauflösenden Bildschirmen. Ziel der meisten Aussteller ist aber nicht das Laienpublikum, sondern die Händler, die die Produkte dann in der Vorweihnachtszeit verkaufen. Zum Beispiel Toni Rombach, der einen eigenen Elektroladen hat.
Um die Menge an Geräten mal zu sehen und Eindrücke sich zu verschaffen, ist definitiv wichtig.
Die Konsumlaune ist in Deutschland aktuell eher schlecht. Viele Unternehmen entlassen Mitarbeiter. Auf die IFA zu verzichten, um Geld zu sparen, das kommt für Andreas Diepold von Bosch aber nicht in Frage.
Wir haben den Vorteil, wenn eine Waschmaschine kaputt geht, dann wird sie ersetzt. So, die Leute werden ja nicht anfangen, ihre Wäsche wieder im Fluss zu waschen. Und hier kann man eben sehr schön unseren Händlern zeigen, wie sie dann die Produktvorteile an die Endkunden weitergeben können. Deswegen ist gerade in solchen Zeiten wichtig, ein bisschen zu trommeln.
Dabei kann die IFA selbst immer noch nicht an alte Glanzzeiten anschließen. Dieses Jahr will der neue Geschäftsführer Leif Lindner besonders jüngere Besucher anziehen. Mit besonderen Momenten, 100 Moments nennt er die. Neben den Kochshows zum Beispiel Fotowettbewerbe, Konzerte und Live-Podcasts. So richtig scheint die IFA aber selbst nicht an den großen Aufschwung zu glauben. Ziel dieses Jahr sind 182.000 Besucher, genauso viele wie im vergangenen Jahr.
Jonas Waag war das. Mitte des Monats entscheidet die US-Notenbank über die nächsten Zinsschritte und diese Entscheidung kommt jetzt im Wahlkampf um das US-Präsidentenamt eine besondere Bedeutung zu. Zu den jüngsten Arbeitsmarktdaten Isabel Karas.
142.000 neue Jobs sind im vergangenen Monat hinzugekommen, das meldet das US-Arbeitsministerium. Nicht mit eingerechnet sind dabei Stellen in der Landwirtschaft. Nach einer sehr schwachen Entwicklung im Juli hat sich der US-Arbeitsmarkt damit wieder erholt, allerdings nicht ganz so stark wie erwartet. Experten waren von rund 160.000 neuen Arbeitsplätzen ausgegangen. Gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote leicht gesunken, von 4,3% im Juli auf 4,2% im August. Der US-Arbeitsmarkt ist mitentscheidend für die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve. Zuletzt hatte die Fed die Leitzinsen unverändert in der Spanne von 5,25 bis 5,5% und damit auf einem vergleichsweise hohen Niveau belassen. Es wird erwartet, dass die Notenbank die Zinssätze auf ihrer Sitzung in knapp 2 Wochen senken wird. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie. In den letzten Wochen wurde immer wieder darüber spekuliert, dass die Fed sogar eine Senkung um 0,5 Prozentpunkte wagen könnte. Experten rechnen aufgrund der neuen Daten allerdings eher mit einer Senkung um 0,25 Prozentpunkte.
Isabel Karas war das. Der US-Arbeitsmarkt, die frischen Daten vor der nächsten Sitzung der US-Notenbank Mitte des Monats. Wie kam das an den Finanzmärkten an? Die Frage geht an die Börsenberichterstatterin, an Claudia Wehrle.
Der Dow Jones nach Veröffentlichung der Daten deutlich im Minus. Jetzt steht er immer noch 1% aktuell tiefer. Es ist einfach eine schwierige Zeit in den USA. Die Präsidentschaftswahlen stehen vor der Tür und die Demokraten und der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, beide haben einfach ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie sie die Wirtschaft in Schwung bringen wollen.
Und neben den US-Daten gab es ja für den Frankfurter Aktienmarkt auch noch anderes Datenmaterial, Exportzahlen, Zahlen zur Industrieproduktion, dann schließlich die Konjunkturprognose des DIW, über die wir eben auch berichtet haben. Was hat der Aktienmarkt in Frankfurt aus all dem gemacht?
Der DAX ist den ganzen Tag deutlich im Minus. Er steht jetzt 1,5% tiefer bei 18.295 Punkten. Die Konjunktursignale sind ziemlich durchwachsen. Auf Wochensicht zeichnet sich beim DAX ein deutliches Minus ab.
Wenn es einen DAX-Konzern gab, der die ganze Woche über Thema war, dann ist das VW. Ja, seit der Botschaft, dass die Lage bei der Marke VW Werksschließungen in Deutschland und betriebsbedingte Kündigungen nötig machen könnte, das war die Botschaft des VW-Managements, hat für viel Aufregung gesorgt. Was hat das jetzt auf Wochensicht mit dem VW-Kurs gemacht?
Werke schließen, Mitarbeiter entlassen, mit anderen Worten auf die Kosten schauen, sind erst einmal Ansätze, die an der Börse gerne gehört wären. Und die Börse hat zunächst auch entsprechend reagiert. VW-Papiere waren deutlich im Plus. Dass das alles nicht ohne Widerstand in die Tat umgesetzt werden kann, dürfte auch den Verantwortlichen im VW-Konzern klar gewesen sein. VW gehört zu den Konzernen, die ja ganze Orte, die ganze Regionen dominieren. Das heißt, wie es um den Konzern steht, hat Auswirkungen weit über die Firmentore hinaus. Aktien von VW geben auf Wochensicht hin wirklich deutlich nach. Aktuell stehen sie mehr als 3% im Minus.
Kurz ein Thema noch, das nicht direkt an der Börse spielt, aber für die Unternehmenswelt allgemein Bedeutung hat. Es wird ja darauf gewartet, wer den Zuschlag bekommt für den Kauf des Logistikkonzerns Schenker, hochprofitable Tochter des Bahnkonzerns. Im Moment sieht es aus, als mache der Bieter das Rennen, den die Gewerkschaften nicht gerne wollen.
Es geht um die dänische Spedition DSV. Gewerkschaften fürchten, dass es bei einer Übernahme durch die Dänen deutlich mehr Arbeitsplätze wegfallen könnten als bei anderen Interessenten. Es werde mehr Doppelstandorte geben. Zudem seien bei früheren Übernahmen ebenfalls Jobs in großem Stil gestrichen worden, so die Argumentation.
Und zum Schluss noch ein Blick auf den Euro, auf die Anleihen und den Goldpreis.
Der Euro wird mit einem $1,1106 gehandelt. Die Umlaufrendite von 2,21 auf 2,16% gesunken und die Feinunze Gold kostet $2,516,11.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute, dann mit Jörg Wiesler am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.